Hallo und herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Gönn dir Zukunft. Wir sind
Josi
und Jule, Mitarbeiterinnen im Studienkompass. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast sprechen wir über Themen, die vor allem für Schule, Studium und Ausbildung wichtig sind und wollen euch Kompetenzen vermitteln, die für eure berufliche Zukunft hilfreich sein können.
Im Studienkompass-Förderprogramm steht für unseren Jahrgang 2017 heute der Abschlussworkshop Karriereplaner an. Das erste Jahr in der Ausbildung oder im Studium ist vorüber und für unsere Teilnehmenden stellt sich nun die Frage: Karriere, was ist das eigentlich? In unserer heutigen Folge widmen wir uns deshalb diesem Thema und fragen unter anderem, was ist Karriere heute? Welche Rolle nimmt die berufliche Karriere in unserem Leben ein? Und worauf sollten gerade BerufseinsteigerInnen achten, um bestmöglich für ihren beruflichen Weg vorbereitet zu sein? Wir alle kennen das Wort Karriere oder die Redewendung Karriere machen und haben ganz spezielle Vorstellungen davon, wie das aussieht. Eigentlich kommt das Wort vom spätlateinischen Carraria, das Fahrweg bedeutete. Im 18. Jahrhundert erweiterte sich dann die Bedeutung im französischen Carrière zu Rennbahn, Lauf, Fahrt, Lebensweg, aber auch schon zur beruflichen Laufbahn. Und von einem schnellen Aufstieg, wie es später der Fall sein wird, ist hier noch nicht die Rede. Erst im 19. Jahrhundert wird dann Karriere machen ein Begriff. Und schließt dann zu Einfluss und Ansehen gelangen mit ein. In den letzten rund 150 Jahren bedeutete Karriere machen vor allem, dass man schnell und erfolgreich im Beruf aufstieg. Meist in einem Unternehmen, in dem man das ganze Leben arbeitete und dort immer weiter die Hierarchieebenen empor. Auch Karriereleiter genannt. Aber ist das heute immer noch so? Ist die klassische Karriere noch so wichtig und vor allem auch so möglich? Oder sind inzwischen andere Aspekte des Lebens wichtiger oder genauso wichtig? Und wenn ja, wie bringt man diese dann unter einen Hut? Im Vorfeld haben wir eine Karrierecoachin und eine Führungskraft befragt, was man unternehmen kann, um schon in der Schule oder im Studium oder der Ausbildung herauszufinden, welcher potenzielle Karriereweg zu einem passt und was dafür erforderlich ist. Außerdem möchten wir wissen, wie man sich in einem Vorstellungsgespräch gut präsentiert und worauf Arbeitgeber heute achten.
Wir freuen uns, dass wir mit unseren Gästen Heike Gleibs und Tatjana Linke aus zwei verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema Karriere schauen können. Zunächst möchten wir Heike Gleibs fragen, wie ihr das Thema Karriere in den Gesprächen mit ihren Coaches begegnet und wie sie ihnen in diesem Punkt weiterhelfen kann. Heike Gleibs ist nebenberuflich als systemische Coachin tätig. In ihrer Tätigkeit als Coachin arbeitet sie schwerpunktmäßig an den Themen Female Leadership im NGO-Bereich sowie Rollenklärung im Kontext Beruf und Familie. Auf ihrer Homepage schreibt sie, dass ihre Vision ist, dass Menschen die unterschiedlichen Aspekte ihres Lebens, ob Karriere, Care-Arbeit, Partner und Freundschaft oder Selbstverwirklichung, selbstbestimmt und gleichberechtigt gestalten und verwirklichen können. Hauptberuflich arbeitet Heike Gleibs seit vielen Jahren für gemeinnützige Organisationen, in denen sie selbst auch Führungsverantwortung wahrnimmt. Liebe Frau Gleibs, es freut uns sehr, dass wir Sie heute für unsere Podcast-Folge gewinnen konnten und dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann.
Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, wir starten. Und zwar die erste Frage, die wir an Sie haben. Die Begriffe des Coach oder Coaching nehmen wir seit ein paar Jahren in den Medien sowie in Schule, Studium oder Beruf verstärkter wahr. Auch wir im Studienkompass arbeiten häufig mit den Begriffen in unseren Workshops. Können Sie uns zunächst eine kurze Begriffserklärung geben? Was bedeutet Coaching? Was macht ein Coach? Und in Ihrem Fall, was bedeutet systemisch?
Ja, ich versuche mal eine Begriffserklärung zu geben und diese Begriffserklärung ist wahrscheinlich meine ganz persönliche Interpretation von dem, was Coaching ist. Ich verstehe Coaching in erster Linie als Begleitung von Menschen, die sich verändern wollen, vielleicht auch verändern müssen und die sich an Übergängen in ihrem Leben befinden. Das kann jetzt im Kontext vom Studienkompass dieser Übergang sein, von Schule zu Studium, Dann gibt es wieder einen Übergang von Studium, Ausbildung zu Berufseinstieg. Wenn man dann in die Familiengründung geht, kommen da auch Fragen hinzu von, wie kann ich eigentlich Karriere und Familie miteinander in Einklang bekommen? Wie kann ich aber auch meinen nächsten Karriereschritt oder Karrieresprung planen? Und das sind für mich Felder, in denen Coaching und die Beratung von Menschen gemacht werden kann. Und es gibt natürlich noch weitere Felder von Coaching. Also ich spreche hier dann von einem beruflichen Coaching. Man nennt das manchmal auch Business Coaching, das sich vor allen Dingen eben auf den Beruf und auf die professionelle Biografie bezieht. Und für mich als Coach besteht eigentlich die Hauptaufgabe darin, Fragen zu stellen, dass ich versuche, im Gespräch mit meinem Coachee, der Person Fragen zu stellen, die sich die Person vielleicht so noch nicht gefragt hat, obwohl die meisten kommen natürlich mit einer konkreten Frage von, wie kann ich jetzt mich verändern? Und ich würde jetzt schauen über bestimmte Fragetechniken, bestimmte Methoden, diese Frage vielleicht anders zu stellen oder darüber nachzudenken, worum geht es hier eigentlich? Also was steckt vielleicht hinter der Frage, mit der ein Coachee zu mir kommt? Und vielleicht auch nochmal wichtig für den Begriff Coaching, so wie ich ihn verwende, ihn auch nochmal abzugrenzen von Beratung. Als Coach würde ich meinen Klientinnen und Klienten keine Ratschläge geben. Ich würde nicht sagen, okay, wenn du Problem A hast, dann musst du B tun. Das ist ein anderer Kontext. Dafür gibt es Menschen, die das auch machen oder das machen vielleicht auch eher die Freundinnen und Freunde oder Lehrkräfte. Eine Coachin, ein Coach würde eher so eben nochmal die Frage stellen, eben warum fragst du dich das? Was heißt denn das für dich? Was heißt zum Beispiel für dich in unserem Kontext Karriere? Wie willst du das in deinen Kontext einarbeiten? Und deswegen ist für mich eben Coaching Begleitung und Unterstützung bei beruflichen Herausforderungen und Veränderungen und ganz wichtig für meine Haltung, und dann komme ich auch gleich zu dem Begriff des Systemischen, den Blick bei dieser Fragestellung oder bei der Zusammenarbeit auf die Ressourcen und die Lösungen zu setzen, von denen ich als Coach ausgehe, dass die Person, mit der ich zusammenarbeite, das schon mitbringt. Deswegen mache ich auch keine Beratung. Deswegen gebe ich der Person auch nicht keinen Ratschlag und sage, so musst du das machen. Sondern ich würde eher gucken, was bringt diese Person schon mit? Was hat sie schon für eigene Lösungsideen? Was hat sie auch schon gemacht im Vorfeld? Wo können wir suchen? Das ist so wie so eine Schatzsuche und Potenzialsuche und eher die Person dabei unterstützen, aus sich selbst heraus Lösungen zu entwickeln. Und das ist eigentlich auch sozusagen das Fundament von systemisch. Also ich verstehe systemisch erstmal als eine Haltung, die unterschiedliche Komponenten beinhaltet, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. Also es ist eine Art und Weise, wie ich die Welt und wie ich auch meinen Klienten gegenüber trete. Und systemisch speist sich aus ganz vielen unterschiedlichen, auch theoretischen Hintergründen, eben aus der Systemtheorie und aus konstruktivistischen Ansätzen. Aber eigentlich steckt da vor allen Dingen so ein bisschen wie eine Brille, mit der man auf die Welt blickt. Und was dahinter steckt, ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Das Paradigma dass wir menschliches Verhalten beschreiben und dass wir zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass Menschen so sind, wie sie sind, sondern wir schauen darauf, was tut ein Mensch, was sagt ein Mensch, in welchem Kontext, in welcher Umgebung, wer ist daran beteiligt, welche Muster kann ich daraus lesen. Also das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt des Systemischen, dass ich nicht davon ausgehe, dass ein Mensch zum Beispiel immer, mir fällt jetzt nur was Negatives, ich sag mal, wenn ich sage von mir, ich bin schüchtern, dann beschreibe ich das jetzt erstmal als eine Eigenschaft. Ich bin schüchtern. Wenn ich da systemisch drauf gucke, dann würde ich mich fragen, wann verhalte ich mich zurückhaltend? In welcher Situation verhalte ich mich schüchtern, bin vielleicht still, spreche nicht sofort mit jeder Person? Wo sind aber auch Ausnahmen? Weil die wenigsten Menschen sind immer schüchtern, sondern das hat ganz viel damit zu tun, in welcher Umgebung sie sind, mit welchen Menschen sie zusammentun, wie die anderen Menschen agieren. Und das ist das Systemische, dass man sich das anschaut. Was auch noch wichtig ist für das systemische Denken, ist, dass wir nicht davon ausgehen, dass A plus B immer gleich C ist. Dass wir also sozusagen nicht sagen können, weil ich das gemacht habe, ist das jetzt so. Sondern weil wir in diesem System denken, denken wir sozusagen, es gibt ganz viele Faktoren, die eine Rolle dabei spielen, wie ich mich verhalte. Wenn ich bei dem Beispiel von Schüchternheit bleibe, dann würde ja vielleicht so ganz platt sagen, ja, ich bin schüchtern, weil ich als Kind immer gehänselt wurde oder so. Das wäre jetzt so eine klassische kausale Beziehung. Systemikerinnen würden nochmal darüber nachdenken, eben, okay, wann wurde ich gehänselt, wie habe ich das Gehänseltsein empfunden, wie haben meine Eltern darauf reagiert, wie meine Freundinnen und Freunde, und wir würden ganz viele unterschiedliche Faktoren dafür finden, warum jemand sich schüchtern verhält. Und das habe ich am Anfang gesagt, dass ressourcenorientierte Systemikerinnen gehen davon aus, dass die Menschen die Expertinnen sind für ihr Leben und deswegen auch die Lösung selber finden können und müssen. Und Coaching ist eben Schatzsuchen, Potenzial heben, begleiten. Aber immer davon ausgehend, dass die Menschen wissen, was für sie richtig ist. Und das muss ich dann auch sozusagen akzeptieren. Das ist, wenn man mal darüber nachdenkt, gar nicht so einfach. Und es gibt so viele Faktoren von systemisch. Was auch noch eine wichtige Voraussetzung ist für systemisches Denken, ist, dass wir davon ausgehen, dass Menschen ihre Umgebung quasi durch die Art und Weise, wie sie auf die Welt blicken, für sich selber erzeugen. Also so ein konstruktivistischer Gedanke, dass die Welt nicht ist, wie sie ist, sondern die Welt ist, wie wir auf sie blicken und wie wir sie beschreiben und vor allen Dingen, wie wir darüber reden. Und wenn wir beide müssten uns jetzt zum Beispiel über den Begriff Karriere oder Erfolg auseinandersetzen, dann werden wir darauf kommen, dass wir wahrscheinlich total unterschiedliche Ansichten haben davon, was Karriere und Erfolg ist. Und wir müssten uns über diese und über unsere Konstruktion von Karriere und Erfolg erstmal austauschen, um dann zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Ja, das sind jetzt doch ein bisschen längere Antwort, aber es ist auch ein komplexes Thema zu, was ist Coaching und was ist systemisch.
Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, das hat es schon sehr anschaulich gemacht. Auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie sich den Schwerpunkten Female Leadership und Rollenklärung im Kontext Beruf und Familie widmen und dazu professionelle Einzel- und Gruppencoachings anbieten. Daraus schließe ich, dass Menschen zu Ihnen kommen, die sich mit Ihnen über ihre Karriere bzw. den beruflichen Werdegang austauschen möchten. Aus Ihrer persönlichen und professionellen Erfahrung heraus, wie hat sich für Sie der Begriff Karriere in den vergangenen Jahren verändert? Was wurde früher unter dem Begriff Karriere verstanden? Was verstehen wir heute unter diesem Begriff?
Also für mich hat sich der Karrierebegriff definitiv verändert. Und wenn ich so zurückblicke auf, als ich nach meinem Schulabschluss darüber nachgedacht habe, was ich mal werden möchte, wusste ich erstmal nicht, was ich werden möchte. Aber ich hatte wahrscheinlich schon so eine Idee von Karriere. Und das ist ja fest verankert gewesen mit der Metapher der Karriereleiter und mit sowas wie Erfolg, sozusagen, aber Erfolg gemessen an einer Hierarchiestufe. Also der höchste Erfolg, den ich haben kann, ist dann vielleicht Geschäftsführerin zu werden oder, wenn ich ins politische Feld gehe, Bundeskanzlerin zu werden. Im Laufe meines Lebens und vor allen Dingen auch im Laufe meiner Auseinandersetzung mit solchen Begriffen habe ich den Begriff für mich selber verändert und würde den auch, wenn ich so im Coaching bin, vielleicht auch nochmal ausweiten. Und um bei so einer Metapher zu bleiben, wobei ich nicht sicher bin, ob die Metapher auch ganz passt, ist Karriere mehr zu sehen wie so ein Klettergerüst. Und da meine ich diese Klettergerüste, die so wie so Netz sind. Die gibt es manchmal auf großen Spielplätzen. Da kann man nämlich nicht nur nach oben klettern, sondern da kann man dann auch mal zur Seite klettern oder man klettert diagonal und man klettert wieder zurück und muss sich immer so neue Routen suchen. Und als ich hier im Vorfeld mich auf die Fragen vorbereitet habe, habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, ob es nicht sowas ist, wenn man bei so einer Aufstiegsmetapher bleiben möchte, wie Bouldern ist. Ich boulder gerne und beim Bouldern gibt es auch nicht ein und dieselbe Art und Weise, wie ich aufsteige, sondern das ist eine ganz individuelle Sache, wie ich diese Boulder erreiche und wie ich dahin komme. Und das ist eigentlich was für mich viel relevanter geworden ist, nicht so eine starre Leiter, wo es auch irgendwie sowas gibt wie Erwartung, wie ich eine Leiter hochzuklettern habe, sondern eher dieser kreative Prozess von ich möchte irgendwo hinkommen, ich möchte etwas in meinem Leben erreichen. Wie erreiche ich das? Und auf welche Art und Weise macht mich dieses Erreichen vielleicht auch glücklich und zufrieden? Und muss ich dann nach oben kommen oder kann das Erreichen von etwas nicht auch ganz woanders liegen, nämlich an der Seite oder unten? Weil da ist das, was mich eigentlich zufrieden macht. Das ist sozusagen meine persönliche Herleitung von Karriere. Und kürzlich habe ich in einem Buch, wo es um Double Career Couples ging, also darum, die Vereinbarkeit von Karriere machen und Familie leben, nochmal auch eine schöne Definition gelesen, die auch ein bisschen weggeht von diesem klassischen Erfolgsdenken. Und eher als Karriere ist sowas wie eine Folge von beruflichen Stationen, die ein hohes Maß an Einsatz und Engagement und kontinuierliche Entwicklung erfordern. Und Menschen, die Karriere machen wollen oder Karriere machen, räumen ihre Arbeit in der Regel einen hohen Stellenwert im Leben ein und ihr Engagement wächst in und mit der Arbeit. Und das hat nicht nur was mit Hierarchiestufen zu tun, sondern das hat viel mit eben intrinsischer Motivation zu tun, mit macht mir das Spaß. Aus so einer Definition heraus, finde ich, kann man dann auch nochmal ganz neu und anders über Karriere denken und gibt uns so eine Flexibilität im Leben. Und das wäre jetzt zum Beispiel ja ein spannendes Coaching-Thema, dass man sich genau darüber auseinandersetzt, was heißt eigentlich Karriere für mich. Und ich würde davon ausgehen, dass es wichtig ist, dass jeder für sich eine Definition dafür empfindet, was ist denn für mich Karriere und was möchte ich dann erreichen? Ein bisschen auch losgelöst von gesellschaftlichen Erwartungen, die vielleicht an mich gestellt werden.
Ja, das ist eine schöne Definition oder eine schöne Bedeutung von Karriere. Sprich, dass Karriere auch immer, dass es halt ganz unterschiedlich ist, wie wir Karriere verstehen, weil jeder anders Karriere versteht. Mit welchen Herausforderungen, Wünschen oder auch Sorgen kommen denn Ihre Coaches zu Ihnen? Oder jetzt aus Ihrem beruflichen Kontext gesehen, was nehmen Sie vor allem bei jüngeren Kolleginnen bzw. Berufseinsteigerinnen wahr?
Unterschiedliche Themen, aber die Themen ähneln sich dann auch doch wieder auf eine Art und Weise. Und was für mich so ein Kernthema ist, ist tatsächlich diese Frage der Rolle und die ein bisschen, also was ich erlebe, ist oft, dass Rollen in einem beruflichen Kontext nicht geklärt sind. Vielleicht dadurch, dass es keine beschriebenen Anforderungsprofile gibt. Aber auch vielleicht aus, ja, dass man sich in der Regel sehr wenig damit auseinandersetzt, wer man in einem beruflichen Kontext sein möchte und welche Anforderungen ich da erfüllen möchte, welche Anforderungen ich an mich selber habe und was ich glaube, was andere von mir denken, was ich tun muss. Und das ist so ein, für mich so ein Kernthema, mit dem ich auch mit vielen Coaches gesprochen habe. Also, dass man wirklich nochmal in so eine Klärung geht mit sich selber, aber auch mit den seinen Vorgesetzten. Was erwartet ihr von mir und was erwarte ich von mir selbst? Und da steckt für mich häufig dahinter, und das ist dann auch ein Thema, was sich so vor allen Dingen auch an so Übergängen zeigt. Und ich habe vor allem viel junge Frauen gecoacht, die jetzt anders als vielleicht die Studienkompass-Teilnehmenden schon sozusagen den ersten Karriereschritt gemacht haben und am Berufseinstieg standen oder schon ein bisschen weiter und erste Führungserfahrung gemacht haben. Und da war oft eben so diese Frage, wie kann ich eigentlich meine Karrierewünsche verwirklichen und wie kann ich aber auch das mit Familieneinklang bringen. Und was dahinter häufig steckt, sind so Sachen wie, was für Werte leiten mich eigentlich in meinem beruflichen Kontext, in meinem Streben nach beruflicher Anerkennung? Was für Glaubenssätze stecken eigentlich dahinter? Und wie kann ich mit diesen Glaubenssätzen, Glaubenssatz wäre zum Beispiel, sei immer perfekt. Das ist ein weit verbreiteter Glaubenssatz, den ich von mir selber auch kenne, der auch sehr positiv ist, weil man damit viel erreicht, der einen aber manchmal, und gerade wenn es um Familie und Beruf geht, auch so ein bisschen bremsen kann, weil man plötzlich erkennt, ich schaffe gar nicht alles. Ich kann nicht perfekt sein im Beruf. Ich kann auch nicht die perfekte Mutter sein. Und vor allen Dingen stellt sich dann die Frage, wenn ich darüber nachdenke, dass ich getrieben bin von sei perfekt, was heißt eigentlich für mich perfekt? Wann genüge ich denn meinen eigenen Erwartungen? Und was ist eigentlich die perfekte Mutter? Und woher nehme ich eigentlich dieses Bild einer perfekten Mutter? Und wie kann ich das eigentlich in Einklang bringen mit dem, was für mich auch perfekte Angestelltensein ist? Und also Glaubenssätze, Werte, Rollen sind für wichtige Coaching-Themen und sicherlich immer wieder und für jetzt auch für mich persönlich, die ich auch manchmal selber wieder in die Coachy-Rolle gehe, genauso wie in die coachende Rolle, auch Konflikte im Miteinander, also Konflikte im beruflichen Alltag mit Führungskräften. Und auch da steckt auch ein wichtiges Coaching-Thema dahinter, die Frage von Anerkennung und Wertschätzung. Es ist so ein menschliches Grundbedürfnis von allen natürlich, dass wir Anerkennung und Wertschätzung haben möchten für das, was wir tun. Und manchmal das Gefühl haben, das kriegen wir nicht, weil mein Gegenüber ganz anders agiert, als ich mir das wünsche. Und daraus entstehen Konflikte, sowohl natürlich in privaten Beziehungen als auch in beruflichen Beziehungen. Und damit sich auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ein wichtiges Anliegen und ist auch etwas, was mir immer wieder im Coaching begegnet.
Ja, ich glaube, da haben sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer schon angesprochen gefühlt, weil wir genau diese Sachen der Werte und Glaubenssätze ja auch in unseren Studienkompass-Workshops thematisieren. Und auch die inneren Antreiber sind mir da ein guter Begriff. Jetzt sind ja aber auch die Themen Leadership, Vereinbarkeit von Familie und Beruf für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise unsere Studienkompass-Teilnehmenden noch weiter weg. Was können denn jüngere Menschen oder was können Sie jüngeren Menschen raten, wenn sie bereits frühzeitig über ihren weiteren beruflichen Werdegang nachdenken? Also was können bereits Schülerinnen und Schüler, Studierende oder Auszubildende tun, um sich auf ihren Berufseinstieg und ihren anschließenden beruflichen Werdegang vorzubereiten?
Also das, was Sie gesagt haben, sich früh mit Glaubenssätzen, Werten und Antreibern auseinanderzusetzen, ist für mich total wichtig. Und ich finde es sehr bewundernswert, wenn man damit schon sehr früh anfängt, also so im Teenageralter, am Übergang von Schule zu Studium oder Ausbildung, weil meine Coaches waren ja oft eher schon in den 30er Jahren, sozusagen haben sich nie damit auseinandergesetzt. Und wenn man da sehr früh mit anfängt, und sehr früh dann für sich auch ein Verständnis entwickelt, wie ticke ich eigentlich und wer bin ich, dann kann man, glaube ich, sehr gut Entscheidungen treffen bezüglich von, welches Studium möchte ich eigentlich wählen, welchen Beruf möchte ich ergreifen, wie stelle ich mir das vor. Und ich kann jetzt als Coach keine Tipps so Tipps geben im Sinne von, das und das ist so ein richtiges Studienfach, dann damit kann man dann alles machen und werden, sondern ich beschäftige mich ja wirklich viel mit so Haltung und inneren Antreibern und intrinsischer Motivation. Und was ich auch selber lernen musste, aber was ich glaube, also je früher man das für sich lernt, desto wichtiger ist es, dass man versucht, möglichst auf sich selber zu hören. Und gerade wenn man noch jung ist, dann wird man ja viel mit den Erwartungen anderer Menschen konfrontiert. Also das sind Erwartungen von Lehrerinnen und Lehrern, das sind Erwartungen von Eltern, von Freundinnen und Freunden. Vielleicht auch Erwartungen, die in so einem Programm wie dem Studienkompass gestellt werden, und da für sich eine Haltung zu entwickeln, dass ich mich nicht von diesen Erwartungen getrieben fühle, sondern für mich selber eine Position einnehme. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung und erspart einem dann vielleicht auch viel Ausprobieren, weil ich, wenn ich nicht die Erwartung anderer erfülle, sondern meinen eigenen Ideen und Werten folge, dann glaube ich, kann ich viel motivierter ins Studium gehen und also geht es darum, und das tut der Studienkompass ja, und deswegen ist es toll, wenn man so an so einem Programm teilnimmt, dass man eben seine Talente und seine Werte kennenlernt, dass man vielleicht auch Dinge ausprobiert und so viel wie möglich ausprobiert und damit man aus sich selbst heraus die Entscheidung treffen kann und sich nicht so sehr von anderen Menschen leiten lässt. Und gerade, da komme ich jetzt so ein bisschen wieder zurück zu diesem Gender-Thema oder mein Steckenpferd, Gleichberechtigung, auch da frühzeitig für sich selbst zu schauen, mit was für Erwartungen möchte ich eigentlich erfüllen, zum Beispiel später als berufstätige Frau und vielleicht auch Mutter, aber auch als Mann, welche gesellschaftlichen Erwartungen prasseln auf mich ein, wenn ich auch ein Mann bin, was möchte ich davon, was möchte ich auch nicht, was sind wirklich meine inneren Überzeugungen und was ist eigentlich gesellschaftlich, was glaube ich, was von mir gesellschaftlich erwünscht ist, und deswegen handle ich so. Dafür sich eine Klarheit zu gewinnen, ist, glaube ich, auch enorm wichtig. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Coaching-Sache ist. Und ich habe das als junge Frau nicht beherzigt, aber das ist jetzt eher ein Ratschlag von einer in der Mitte ihres Lebens stehenden Frau, ist, sich auch Zeit zu lassen. Also sich auch nicht so sehr treiben zu lassen von, ich muss sehr schnelle Entscheidungen treffen und die Entscheidung, die ich jetzt treffe, wird mich mein Leben lang begleiten. Es gibt immer Phasen von Lernen, von Wachstum, und jeder Lebensbereich hat irgendwie auch so seine, ist wie eine Phase und hat seine Berechtigung, und da das anzuerkennen und nicht alles auf einmal machen zu wollen, sondern Schritt zu Schritt, ist jetzt so eine Binsenwahrheit, aber kann, glaube ich, helfen, um auch so ein bisschen mit Entspannung an das ganze Thema Berufseinstieg und Karriere einzugehen.
Zum Abschluss interessiert uns jetzt natürlich noch, wie Sie Ihren Berufseinstieg erlebt haben und was Sie seitdem zusätzlich gemacht haben, um Ihre, in Anführungszeichen, Karriere voranzubringen.
Ja, mein Berufseinstieg, das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert, und das ist ein Studium, das einen nicht für einen Beruf qualifiziert, sondern das ist etwas, das einem viele Wege ermöglicht, aber nicht einen vorzeichnet. Also musste ich schon auch im Studium erstmal viel ausprobieren und hier und da schauen. Das habe ich glücklicherweise auch gemacht durch viele Praktika und konnte da auch erste Kontakte knüpfen. Und vielleicht gab es schon sowas wie so einen Kompass, das für mich irgendwie, ich wollte immer im gemeinnützigen Sektor arbeiten, ich wollte irgendwie etwas für die Gesellschaft tun und das hat mich auch so ein Stück weit geleitet in meiner, bei meinem Berufseinstieg. Und dann hatte ich natürlich auch Glück. Ich bin in 2004 habe ich mein Studium beendet. Da gab es, es war gerade eine schwierige Zeit auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Ich glaube, es gab damals 4 oder 5 Millionen Arbeitslose und als Geisteswissenschaftlerin war das nicht so einfach. Aber ja, ich hatte Glück, aber habe vor allen Dingen, und das ist vielleicht sowas, was ich auch so als mitgeben kann, war immer sehr neugierig. Und was mich jetzt in meinem weiteren Leben dann geleitet hat, ist, glaube ich, so eine Neugier und so eine Lernbereitschaft. Also ich lerne einfach wahnsinnig gerne und habe versucht, immer irgendwie viel zu lernen, zu lesen, auf Veranstaltungen zu gehen, habe dann neben meiner Tätigkeit, die ja auch begonnen hat bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, auch Fort- und Weiterbildungen gemacht und habe dadurch sozusagen so ein kontinuierliches Wachstum machen können und habe dann in mich doch auch, und oft kommt man ja so zum Coaching, auch selber coachen lassen, um mich auch ein bisschen stärker damit auseinanderzusetzen. Und ich, ja, was hat mich sonst, also was ich auch wichtig finde, das war mir, glaube ich, zum Berufseinstieg noch nicht so klar, aber dieses, das ist so ein Wort der Passung, also dass man was findet, wo man reinpasst, das ist wie so ein Puzzlestück und danach zu suchen, wo passe ich mit meinen Talenten, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Interessen rein, das ist, glaube ich, auch hilfreich, wenn man seine Karriere plant. Und ich habe das immer, also auch die Zusammenarbeit jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer als sehr passend empfunden und habe daraus auch viel gezogen. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente, dass man einen Ort findet, an dem man mit Menschen gut zusammenarbeitet, mit denen man auch gerne zusammenarbeitet. Und das hat mich wahrscheinlich auch in meiner Karriere vorangetrieben, dass ich einfach wahnsinnig viele inspirierende Menschen getroffen habe und durch die sehr viel gelernt habe.
Ja, liebe Frau Gleibs, ich danke Ihnen ganz herzlich für die umfassenden Antworten. Aktuell verabschieden wir unseren Abschlussjahrgang 2017. und entlassen unsere Teilnehmenden in eine aufregende und herausfordernde Zukunft. Ich denke, dass Ihre Antworten uns und unseren Teilnehmenden ein besseres Verständnis gegeben haben, dass man sich auch frühzeitig mit seinem Berufseinstieg beschäftigen kann, vor allem sich selber kennenlernen sollte und der Begriff Karriere immer auch im Auge des Betrachters liegt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen dann für Ihre berufliche Zukunft alles Gute und freue mich, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, ich danke auch und ich wünsche vor allen Dingen allen, die dieses Jahr ihren Abschluss machen beim Studienkompass, natürlich alles Gute. Ich hoffe, Sie finden Ihren Weg, haben viel Freude daran und dass Sie einen guten Berufseinstieg oder ein gutes Studieneinstieg finden in diesen ja doch herausfordernden Zeiten, in denen wir gerade leben. Also danke auch für die Einladung.
Jule, ich habe noch nie ein Coaching gemacht. Wie sieht das denn bei dir aus?
Ja, ich habe tatsächlich schon mal ein Coaching gemacht und es hat mir auch wirklich sehr weitergeholfen.
Ah, das ist ja spannend. Und aus welchem Grund hast du das damals gemacht?
Ja, ich fühlte mich so ein bisschen in einer beruflichen Sackgasse. Also ich war irgendwie unzufrieden und ich wusste nicht so richtig, woran es liegt und habe dann auch überlegt, ob ich mich nochmal verändern soll. Und ja, dann brachte mich eine Bekannte eben auf die Idee des Coachings. Dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal, kann ja nichts schaden. Und dann war ich auch bei einer Coachin und ich hatte 3 Sitzungen. Und sie hat eigentlich Fragen gestellt. Also das fand ich ganz erstaunlich, weil ich dachte auch, man bekommt dann so konkrete Handlungsanweisungen, aber das war es gar nicht, sondern sie hat sehr, sehr viele Fragen gestellt, die ich mir so noch nicht gestellt hatte. Und das hat mich letztlich zum Lösungsweg geführt. Also was ich an meinem Leben ändern muss, um wieder zufriedener zu werden. Und es hat mir total geholfen.
Das ist sehr spannend, ja. Ich bin noch relativ am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und kann mir auch gut vorstellen, einmal einen Karrierecoach aufzusuchen. Ich habe aber auch festgestellt, dass das häufig noch keine Option für Berufsanfängerinnen ist. Aber zu diesem Thema hast du dich ja mit unserem zweiten Gast ausgetauscht, die viele hilfreiche Tipps zum Thema Berufseinstieg gegeben hat.
Ja, Josi, das stimmt. Ich habe mich mit Tatjana Linke, der Geschäftsführerin der AIM, Akademie für innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken, getroffen. Die AIM fördert seit 2017 den Standort Heilbronn und seit diesem Jahr auch den Standort Mannheim sowie den Workshop Mathe Kompass im Studienkompass. Wir haben uns über ihren eigenen beruflichen Werdegang ausgetauscht und darüber, welche Tipps sie aus ihrer heutigen Sicht als Führungskraft für BerufseinsteigerInnen hat. Liebe Frau Linke, herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts Gönn dir Zukunft. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr über diese Einladung und auf unser Gespräch.
Dann starten wir auch gleich. Als Geschäftsführerin bei der AIM tragen Sie ja viel Verantwortung und treffen auch viele wichtige Entscheidungen. Bis dahin war es sicher ein langer, vielleicht auch ein steiniger Weg. Können Sie uns kurz etwas über Ihren eigenen Berufseinstieg erzählen? Wie haben Sie die ersten Vorstellungsgespräche und das Ankommen im ersten Job erlebt?
Ja, bei mir ist es ja jetzt natürlich schon eine Weile her, dass ich in den Beruf eingestiegen bin. Ich habe 1988 mein Studium beendet und habe mich dann praktisch angefangen zu bewerben. Also es war, ich habe Volkswirtschaft und Politik studiert und zu der Zeit war es so, dass man sehr schwer einen Job gefunden hat. Also die Aussichten waren eigentlich nicht so gut und mein Ziel war eigentlich immer gewesen, Journalistin zu werden. Das war schon mein Traum in der Kindheit und ich habe dann aber, da gab es keinen Studienkompass leider, ich habe dann selbst so einige Erfahrungen gemacht, die mir dann auch gezeigt haben, dass dieser Berufsweg für mich nicht so der richtige wäre. Und zwar deshalb, weil ich während des Studiums schon Mutter geworden bin und eben ein kleines Kind hatte. Mein Sohn war damals so, als ich aufgehört habe oder das Studium beendet habe, der war so 6 Jahre alt und kam in die Schule. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich mein Verständnis davon, wie ich mich als Mutter engagieren wollte und die Anforderungen, die der Beruf des Journalisten stellt, dass das nicht zusammengepasst hat. Das war so, ich denke, so ein bisschen Selbsterfahrung der Studienkompass. Kompass bietet da sicher viele Möglichkeiten, auch für diejenigen, die da beteiligt sind oder engagiert sind, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, diese Erkenntnisse früher zu treffen. Das war auch der Grund, warum ich Volkswirtschaftslehre studiert habe, weil ich wollte Wirtschaftsjournalistin werden. Und ich muss dann sagen, das ist jetzt ist vielleicht nicht so die übliche Herangehensweise, aber ich habe damals einfach gedacht, ich muss jetzt mal probieren, wie Vorstellungsgespräche laufen. Assessment Center waren sehr, sehr verbreitet zu dieser Zeit. Ich denke, sind sie heute an bestimmten Stellen auch noch, selbst wenn es etwas anders läuft. Und habe damals einfach mal versucht herauszufinden, wo man so ein Assessment Center machen kann. Und es war damals ein Arbeitgeber, der nicht so mein Traumarbeitgeber war und auch nicht dieses Image hatte, die Deutsche Bundespost. Und ich habe damals, die haben also auch Wirtschaftsexperten gesucht und ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt mal, ich probiere mal, wie so ein Vorstellungsgespräch läuft. Das war ein mehrstufiger Prozess, erstmal so ein regionales Gespräch mit sehr, sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann ist man eben später dann eingeladen worden zu einem Assessment Center. Und ich habe damals natürlich mich vorbereitet, aber nicht so besonders professionell und habe einfach gedacht, ich engagiere mich jetzt mal. Ich wirke jetzt mal sehr engagiert und interessiert und ich glaube, ich war auch ein bisschen drüber. Das hat mir dann das war der Präsident der Oberpostdirektion, der hat mir das dann später mal gesagt, so ein bisschen mehr zurücknehmen wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Aber das ist eben etwas, was man in dem Moment mal so ausprobieren muss. Für mich war das damals zwar eigentlich so ein Test, aber es war trotzdem schon sehr, sehr aufregend. Und danach sind dann eben, haben dann diese Assessment Center stattgefunden. Das war eine ganze Woche, im Prinzip fürs Referendariat im höheren Dienst. Und Das war eine sehr positive Erfahrung. Ich habe das sehr positiv in Erinnerung, weil es sehr entspannt war. Es hat eine ganze Woche stattgefunden. Natürlich hat man vorher das eine oder andere gehört, wie Assessment Center durchgeführt werden, dass man wirklich auch versucht, die Kandidatinnen und Kandidaten so richtig aus der Reserve zu locken und in Situationen zu versetzen, die sehr unangenehm sind. Das haben die damals nicht gemacht. Und als ich dann das Ganze beendet hatte, habe ich die Nachricht bekommen, sie würden mich nehmen. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das war erstmal so natürlich eine Anerkennung, ne? Also es war ein schönes Gefühl, aber eigentlich wollte ich gar nicht zur Bundespost. Nur damals war es eben so, und ich glaube, das ist für Karrieren auch ein sehr entscheidender Punkt. Damals war es so, dass die Postreform bevorstand, dass das Ministerium in drei Unternehmen aufgeteilt wurde, Postbank, Telekom und Postdienst, und dass damals einem einfach schon sichtbar war, dass da ganz positive Entwicklungen bevorstanden. Und ich würde jetzt so mal rückblickend, wenn ich auch sage oder einschätzen müsste, wie sich meine Karriere, wenn man so will, entwickelt hat, dann würde ich einfach sagen, ich habe im richtigen Moment Ja gesagt. Und ich habe immer eigentlich so gesehen, wenn sich Möglichkeiten geboten hatten, auch wenn die noch nicht so richtig greifbar waren. Aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man einfach auch mal Stellung bezieht und man sagt, ja, das mache ich jetzt. Und dann vielleicht auch sich Dinge ergeben, die man vielleicht so vorher gar nicht erwartet hat. Das hat sich dann auch tatsächlich so entwickelt. Ich habe diese Referendarzeit durchgestanden, so würde ich es heute mal sagen, weil man kriegt ja wenig Geld und man muss dann nochmal eine große Staatsprüfung am Ende machen. Eigentlich muss man als Diplom-Volkswirt sowas nicht machen. Da findet man auch so einen Job. Aber letztlich würde ich sagen, so im Nachhinein hat sich das absolut als absolut positive Entscheidung gezeigt, weil eben auch sehr, sehr viele Karrierechancen da waren. Ich habe mich dann entschieden, zur Telekom zu gehen. Ich war, glaube ich, die Einzige, die Wirtschaftswissenschaften studiert hatte, weil damals gab es nur Ingenieure bei der Telekom, damals noch Fernmeldewesen. Und da haben sich eben dann auch wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten daraus ergeben. Also es war ein bisschen spontan, meine ersten Vorstellungsgespräche. Ich habe großes Glück gehabt, dass es eigentlich sehr, sehr schnell in eine gute Richtung gegangen ist. Aber ich würde im Nachhinein so sagen, wichtig ist, und das kann man natürlich sehr entspannt, wenn man den Job eigentlich noch gar nicht unbedingt will, dass man auch authentisch ist und wirklich auch sich nicht verstellt. Das wird ja auch immer gesagt, wenn es Empfehlungen gibt, wie man im Assessment Center sich verhalten soll. Das ist sicher, glaube ich, ein ganz wichtiger Ratschlag. Ich habe später im Unternehmen ja ganz unterschiedliche Positionen gehabt und musste da auch eigentlich immer wieder durch Vorstellungsgespräche, durch Assessment Center. Und da ist das auch so ein bisschen ein Thema gewesen, dass man einfach dann auch die Rückmeldung bekommen hat, also nicht nur ich, auch andere, dass man, wenn man Assessment Center zu viel trainiert, dass man dann glaubt, die gewünschten Antworten geben zu müssen. Also es ist besser, wenn man, würde ich aus meiner Sicht so sagen, wenn man da doch relativ unvoreingenommen rangeht. Weil es geht da wirklich auch darum, so die Persönlichkeit kennenzulernen. Und wenn man dann so vorgefertigte Antworten schon hat oder meint, schon zu wissen, auf was es hinauslaufen soll, das ist sicher nicht so gut. Wichtig ist, glaube ich, auch, da kommen wir sicher auch nochmal drauf, immer zuzuhören. Also wirklich zuzuhören, was man gefragt wird und was von einem gewünscht wird.
Also man kann vielleicht sagen, es ist sicherlich nicht schlecht, sich vorzubereiten, sich auch zu informieren, was ist ein Assessment Center überhaupt, aber dann doch bei sich zu bleiben und wirklich durch seine Persönlichkeit zu überzeugen und da nicht zu sehr zu versteifen mit vorgefertigten Antworten.
Ja.
Und wann ist Ihnen denn auf Ihrem Bildungsweg bewusst geworden, dass Sie einmal eine Führungsposition übernehmen möchten? Welche Schritte haben Sie konkret unternommen, um dorthin zu gelangen?
Bewusst geworden ist es mir, dass ich gestalten und entscheiden möchte, so würde ich das eher bezeichnen, schon wesentlich früher. Ich habe Ferienjobs gemacht, schon während der Schulzeit und während des Studiums und war da unter anderem auch mal bei einem großen Großhandelsunternehmen in Norddeutschland in der Buchhaltung. Und da saßen ungefähr 20 Frauen, die diese Buchhaltungstätigkeit gemacht haben, und vorne direkt gegenüber, so ganz frontal, ein Mann, der war der Chef. Und der hat sich dermaßen unmöglich benommen, aus meiner Sicht. Also wenig wertschätzend und sehr, restriktiv. Also wenn irgendein kleiner Fehler irgendwo aufgetaucht war, mussten alle abends länger bleiben. Und ich habe dann, das habe ich wirklich wörtlich so gedacht, ich habe gedacht, irgendwann will ich mal auf der anderen Seite an dem Tisch sitzen, an dem er sitzt und einfach dafür sorgen, dass Arbeit auch anders gestaltet werden kann, dass man einfach auch anders miteinander umgeht, dass es partizipativer für alle stattfindet. Das klingt jetzt so ein bisschen romantisch, war es damals auch. Ich war auch sehr idealistisch zu der Zeit, aber das war wirklich der Grund, der mich dazu bewogen hat, mal zu sagen, ich will eigentlich an der Stelle sitzen, wo ich diese Dinge gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch, wenn man so über Führungsverständnis, über Führungskräfte spricht. Wir machen ja hier auch viel Führungsveranstaltungen für Erzieherinnen und für Lehrkräfte, die Schulleiter oder Leiterin einer Kindertageseinrichtung werden wollen. Und die haben ganz oft ein Problem mit Führungsverständnis, weil sie eigentlich immer, insbesondere in den Kindertagesstätten, so das Gefühl haben, ja, man hat dann Macht und das ist dann irgendwo so eine Position, die einen auch irgendwie ein Stück weit entfernt von dem, was man bisher gemacht hat. Das stimmt, man ist schon in einer anderen Position, aber ich sage dann immer, das Wichtigste am Führen ist der Wille zum Gestalten. Also die Idee, Dinge auch irgendwie wirklich in die Hand zu nehmen, nicht da zu sitzen und zu sagen, dies gefällt mir nicht, jenes gefällt mir nicht, sondern sich einfach aus der Deckung zu begeben und zu sagen, ich möchte dazu mit beitragen, dass an dieser oder jener Stelle etwas in eine bessere, in eine andere Richtung geht.
Das ist, finde ich, ein super Anspruch an das Führen. Und interessant auch, dass bei Ihnen quasi ein Negativbeispiel war, das Sie dazu gebracht hat, es anders machen zu wollen. Mitunter hat man ja auch Vorbilder, denen man nacheifert, aber so rum geht es dann auch.
Und, die habe ich nachher auch gefunden, diese ja. Vorbilder. Also absolut. Gerade am Anfang, so dass da ist man, glaube ich, wird man sehr geprägt durch diese Dinge. Und vielleicht auch noch am Rande, dieser Anspruch lässt sich auch realisieren, würde ich heute sagen, nach meiner langen Berufstätigkeit.
Ja. Und haben Sie selber, ich weiß nicht, vielleicht auch Weiterbildungen besucht für Führungskräfte oder Ähnliches? Oder haben Sie immer auch geguckt, wenn gewisse Positionen in die Richtung gingen, um dann dort sich zu bewerben? Oder wie sind Sie jetzt zu dieser Stelle gekommen, in der Sie heute sind?
Ja, also damals, ich bin dann ja bei der Telekom gelandet, war das natürlich ein Unternehmen, was absolut im Wachstum befindlich war. Das heißt, es wurden eigentlich neue Bereiche eingerichtet. Ich bin in der ersten Zeit dann eben auch, als die T-Mobile gegründet wurde, bei dem Vorstand Mobilfunk gewesen. Also da haben sich immer sehr viele Möglichkeiten ergeben, sich auch für andere Positionen oder für neue Positionen zu interessieren. In so großen Unternehmen ist es oft so, dass es Management-Entwicklungsprogramme gibt für Nachwuchsführungskräfte. Da ist es einfach wichtig, dass man sichtbar wird. Also in dem Moment, in dem eben ein Vorgesetzter sieht, dass man, und ich bin da etwas altmodisch, also dass man sich engagiert, dass man erstmal so in Vorleistung tritt auch und ein Stück weit auch zeigt, dass man zu dem Thema was beizutragen hat, dass man in Projektgruppen mitarbeitet, hat man natürlich auch die Chance, gesehen zu werden. Und ich glaube, würde ich so einschätzen, dass das auch heute noch sehr wichtig ist. Also man kann nicht damit rechnen, dass man, wenn man sich zurückhält und nett und bescheiden ist, so im Hintergrund bleibt, dass es dann unbedingt solche Angebote dann auch an einen herangetragen werden. In den wenigsten Fällen kann man sich selber für solche Management-Entwicklungsprogramme bewerben. Und ich bin in mehreren dieser Programme gewesen, auch immer in so ganz unterschiedlichen Kontexten. Ich war dann nochmal bei der T-Systems und später im internationalen Bereich der Telekom. Und da gab es dann immer so spezielle Fortbildungsprogramme, die immer bestanden aus bestimmten, Workshop-Elementen. Eines, was ich noch in sehr guter Erinnerung habe und was auch für junge Führungskräfte dann gedacht war und was ich auch in der Praxis dann, von dem ich auch in der Praxis heute noch sehr profitiere, da ging es darum, jungen Managern zu vermitteln, wie sie in kollegialer Beratung einfach auch mit schwierigen Situationen fertig werden können. Man ist in der Wirtschaft als Manager immer in einer Situation, in der man auch Leute entlassen muss. Und manchmal gibt es größere Programme, wo man dann wirklich eine große Anzahl von Mitarbeitern entweder degradieren oder tatsächlich entlassen muss. Und das ist etwas, was extrem belastend wirkt. Das sieht man, glaube ich, in der Öffentlichkeit gar nicht so. Da wird ja immer so angenommen, dass alle ganz kalt und glatt und unemotional sind. Aber das waren eben so zum Beispiel so Elemente, die da unterstützend angeboten wurden. Was immer auch eine große Rolle gespielt hat, waren Mentoren, die einem zur Seite gestellt wurden. Und da habe ich auch sehr, sehr davon profitiert. Aber da ist es auch wichtig, dass man offen ist und das nutzt, dass man einfach dann auch sich da auch aus der Deckung bewegt und sich traut, auch Dinge anzusprechen. Geschichten, die vielleicht auch für einen selber erstmal so ein bisschen kritisch sind, weil man oft auch am Anfang in Situationen ist, wo man einfach nicht den Überblick hat und nicht entscheiden kann, wie geht man mit dem Betriebsrat um, wie kommt man aus schwierigen Situationen dann auch gut wieder raus, sodass sie einem nicht schaden.
Also Ihr Rat ist quasi immer proaktiv
auf jeden Fall.
Ergreifen.
Ja.
Nun sind Sie ja heute quasi in einer anderen Position. Also Sie sind jetzt Geschäftsführerin und Sie führen sicherlich viele Vorstellungsgespräche. Worauf achten Sie da schon im Vorfeld, wenn Sie die Unterlagen der Bewerbenden sichten? Gibt es etwas, das für Sie besonders wichtig ist, zum Beispiel im Anschreiben oder im Lebenslauf?
Also es ist mir fast ein bisschen unangenehm, es zu sagen. Man glaubt es nicht, aber es gibt immer noch Bewerbungen, auch für höhere Positionen mit sehr viel Rechtschreibfehlern. Und ich würde dringend raten, lieber einmal mehr wirklich über die Bewerbung zu gucken und zu sehen, dass man da wirklich eine richtige Zeichensetzung hat, dass keine Tippfehler drin sind, dass das richtiges Deutsch ist. Das fällt positiv auf, ob man es glaubt oder nicht. Also es gibt eben immer noch viele, die da nicht so drauf achten. Und das zweite Thema ist, es wird ja oft so gesagt, Bewerbungen müssen originell sein. Das müssen sie sicher auch in bestimmten Branchen. Also wenn man sich für einen kreativen Beruf bewirbt oder für eine Stelle, eine kreative Tätigkeit, ist es sicher noch mal ein bisschen was anderes. Aber es ist absolut wichtig, dass so eine Bewerbung wirklich aussagekräftig ist und dass sie so sortiert ist, da gibt es ja wirklich die wildesten Mappen, die man da auswählen kann, dass sie so sortiert ist, dass man sich praktisch als Leser schnell einen Eindruck verschaffen kann, weil man in der Regel ja auch viele Bewerbungen bekommt. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, im Moment kommt ja auch vieles dann online, das ist jetzt insofern wieder ein bisschen was anderes, aber wenn man wirklich berücksichtigt, dass man da vielleicht so 10, 20 Bewerbungen liegen hat, manchmal sind es ja sogar noch mehr, ist das Bild ist schon wichtig. Also es wird ja immer gesagt, man sollte auf das Bild verzichten, aber das ist etwas, was man im Grunde genommen nur verschiebt damit, weil beim Vorstellungsgespräch sieht man sich ja dann. Man kann eben mit dem Bild eben auch sehr schön auch was transportieren, eben auch Persönlichkeit und Authentizität. Aber wichtig ist, dass man eben wirklich so einen ganz kurzen Eindruck gewinnen kann, so einen Kurzlebenslauf hat als erstes vor Augen, wo man, da guckt man einfach als erstes drauf. Und bei mir ist es sogar so, dass ich dann erst wirklich das Anschreiben lese. Also, dass ich mir einfach einen Eindruck von der Persönlichkeit machen will, das muss knackig und kurz aussagekräftig sein. Und dann geht es natürlich auch darum, dass das Anschreiben wirklich Bezug nimmt auf die Position, die ausgeschrieben ist, dass man wirkt oder auf das Thema oder die Stelle, die Tätigkeit, auf die man sich bewirbt, dass man wirklich erkennen lässt, dass ein Interesse besteht an der Firma und an der Tätigkeit. Und das darf auch nicht zu lang sein, das Anschreiben. Also manche schicken dann auch immer nur eine DIN A4-Seite ohne Absätze und so weiter. Das ist einfach was so ein bisschen, wenn man viele, viele Dinge da liegen hat, was nicht so wahnsinnig einladend wirkt. Also ich würde sagen, kurz, knackig, aussagekräftig und eben zielgruppenorientiert. Sich wirklich mal reinzusetzen in denjenigen, der das jetzt liest, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich würde empfehlen, ich habe jetzt nicht so viele Bewerbungen geschrieben, aber ich würde wirklich empfehlen, einfach mal jemanden drüber gucken zu lassen, der ein bisschen weiter entfernt ist und einfach mal zu sagen, was, wenn du so eine Bewerbung bekommst, was für einen Eindruck hast du dann gewonnen? Aber sie muss korrekt sein. Also wenn Fehler drin sind, das ist einfach nicht gut. Vielleicht das zum Formalen, zum Inhaltlichen, denke ich. Ich habe selber jetzt einen sehr bunten Lebenslauf. Also ich habe alle möglichen Dinge auch gemacht. Schon meine Ausbildung als Balletttänzerin. Ich habe mal angefangen, Psychologie zu studieren. Das sind alles so Dinge, wo man dann immer sagen kann, ja, hat man nicht zu Ende gebracht. Aber ich finde, oder ich habe das auch immer zurückgespiegelt bekommen, ich finde auch selber, dass man ruhig zeigen kann, auch wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, die man hinterher wieder revidiert hat. Weil das ist auch was im Berufsleben notwendig ist und wo man, was man auch so wirklich positiv darstellen kann, dass man eben erkannt hat, dass eine Entwicklung jetzt nicht die war, die so wirklich konstruktiv positiv in die Zukunft führt, sondern dass man da nochmal dann seine Entscheidung geändert hat. Da sollte man ruhig offensiv damit umgehen, weil es doch nachgefragt wird.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Aspekt für unsere Teilnehmenden beim Studienkompass, da sie immer große Angst davor haben, so diese Brüche im Leben quasi zu haben und dann immer denken, oh Gott, dann ist alles vorbei und keiner will mich mehr haben, so ungefähr. Und es ist gut von Ihnen nochmal zu hören, dass das auch eben einen Menschen interessant macht, auch zu sehen, was hat er probiert, wo hat er entschieden, nee, hier möchte ich einen anderen Weg gehen, weil das nicht meins war. Das ist,
glaube ich, im Gegenteil, ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, für welche Position man sich bewirbt, aber insbesondere, wenn man jetzt, ich sag mal, mittelfristig so eine größere Verantwortung übernehmen will, dann habe ich mal so die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die selber auch schon mal nicht so positive Erfahrungen gemacht haben, die einfach auch mal mit einem Scheitern, wenn man das so nennen will, klarkommen mussten, dass die einfach auch viel mehr menschliche Erfahrung und viel mehr Potenzial mitbringen, auch mit Menschen umzugehen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nachher. Das läuft ja nicht immer alles glatt und es geht ja nicht immer, ist ja nicht immer alles nur schwarz-weiß, aber da einfach auch zu so schon ein bisschen Selbsterfahrung zu haben, wie man mit Schwierigkeiten im Leben umgeht, von Qualifikation, das ist also, ich würde das noch nicht mal als Bruch bezeichnen, sondern einfach als Erfahrung. Natürlich, weil ich selber so viel in der Richtung gemacht habe, sehe ich das besonders positiv, aber ich glaube, ich spreche da auch für andere, dass man da wirklich, wirklich ganz positiv und ganz offensiv damit umgehen sollte, aber auf keinen Fall auch irgendwie versuchen zu verstecken oder zu verschleiern, sondern dazu stehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das ist ein super Tipp, vielen Dank. Wie sieht es dann aus, wenn die Bewerbenden dann vor Ihnen sitzen im Vorstellungsgespräch? Was ist Ihnen da wichtig?
Ich habe es am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass man wirklich ins Gespräch kommt. Also ein Bewerber, der einfach nochmal nur erzählen will, was er sich sozusagen vorgenommen hat, mit dem kommt man nicht wirklich ins Gespräch. Dafür ist es wichtig, dass beide Seiten zuhören, dass man eben auch als Bewerber versucht, so ein bisschen zu verstehen, worauf das Gegenüber hinaus will, dass man auf Fragen auch ein bisschen ausführlicher antwortet und eine Sache, die ich immer ganz gut finde, ist, ich frage die meisten Bewerber, insbesondere wenn sie auch jünger sind, das sind bei uns sehr viele, nach ihren Arbeiten, die sie verfasst haben, also Bachelorarbeit, Masterarbeit oder was Ähnliches, weil ich denke immer, das ist was ein Thema, damit hat man sich beschäftigt, da kennt man sich aus, da führt man auch niemanden aufs Glatteis und daran merkt man dann eigentlich auch immer unglaublich gut, ob jemand auch so, ja, Dinge, die ihm wichtig sind, gut darstellen kann und auch einfach in der Lage ist, auch so das so ein bisschen, ja, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, nicht vom Hundertste ins Tausendste zu kommen, sondern so Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich denke, wenn man nicht danach gefragt wird, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, von sich aus drauf einzugehen. Und natürlich auch einfach vorbereitet zu sein auf Fragen. Es gibt immer noch viele Bewerber, die, obwohl das in jedem Beratungsbuch steht und in jedem Seminar thematisiert wird, man muss auch selbst Fragen stellen. Aber es gibt viele, die keine Fragen stellen. Und nicht am besten nicht nur, wann höre ich was von Ihnen, sondern eben auch Fragen, die tatsächlich sich auf die Tätigkeit oder auf die Firma, auf das Unternehmen beziehen. Ich freue mich immer, wenn jemand mit mir wirklich ins Gespräch kommt und auch durchaus mal, das habe ich auch schon ganz positiv erlebt, man sagt, also wenn ich jetzt in dieser Stelle wäre, dann würde ich dieses und jenes mal hinterfragen. Das kann auch schief gehen. Also da muss man ein bisschen gucken, wie das passt. Aber ich finde sowas mal ganz toll.
Ja, also oft ist man ja doch sehr aufgeregt, wenn man in so einem Vorstellungsgespräch ist, dann verschlägt es einem vielleicht auch mal ein bisschen die Sprache. Aber ich denke, es ist immer gut, auch zu zeigen, dass man sich informiert hat über die Firma, bei der man sich dort bewirbt und das deutlich zu machen.
Ich glaube, an der Stelle ist Vorbereitung wirklich wichtig. Also möglichst, das kann man ja heute auch, sich die Homepages anzuschauen. Vielleicht sogar sich ein bisschen schlau zu machen über die Personen. Das gibt es ja auch oft, dass dann praktisch die Mitarbeiter auch vorgestellt werden. Man so ein bisschen sieht, welchen Hintergrund die haben. Das, also da gut vorbereitet zu sein, macht auf jeden Fall immer einen sehr positiven Eindruck.
Haben Sie noch weitere Tipps für unsere ZuhörerInnen? Die steigen nun in nicht allzu ferner Zukunft in das Berufsleben ein und führen quasi vielleicht auch die ersten Vorstellungsgespräche, schreiben die ersten Bewerbungen. Gibt es noch Tipps, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die Sie denen mitgeben möchten?
Also ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt auch sicher schon angesprochen in den letzten Minuten. Aber ich denke, was ich nochmal gern betonen würde, man sollte Gelegenheit nutzen, die Themen, die einem wichtig sind, auch darzustellen, zu präsentieren. Da muss ich einen ganz kleinen Schlenker machen. Ich denke, das ist ja auch der Sinn des Studienkompass, dass man sozusagen seinen Weg findet, sein Thema findet. Und wenn man jetzt nicht sich so wild bewirbt, sondern einfach wirklich auch das gezielter tut und einfach auch die Stellen sich aussucht, auf die man sich bewirbt, die erkennen lassen oder vermuten lassen, dass man da auch so sein Engagement und seine Themen realisieren kann, dass es so schon ziemlich passgenau vorbereitet ist. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Schwierig ist es immer, wenn man merkt, so man ist nur einer von vielen Arbeitgebern, wo eben dann Bewerbungsgespräche geführt werden und da ist kein wirkliches Interesse so an den Themen der Firma und des Unternehmens. Und das ist natürlich jetzt auch, ich weiß nicht, wie sich jetzt die Corona-Krise da auswirkt, leicht gesagt. Vielleicht verändert sich da die Situation auch ein bisschen eher wieder zum Negativen für die Bewerberinnen und Bewerber. Aber ich würde das nicht außer Acht lassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Dinge mit Engagement macht und dass man eben authentisch bleibt.
Das war ein schönes Schlusswort, finde ich, Frau Linke. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie uns heute zur Verfügung standen für unsere Fragen zum Thema Karriere und dass Sie uns auch ein bisschen von sich berichtet haben, wie Ihre Karriere quasi bis hierhin verlaufen ist. Und ja, wir hoffen, dass unsere ZuhörerInnen ganz viele Tipps eben auch mitnehmen für ihren baldigen Start in das Berufsleben. Also vielen Dank.
Dankeschön, sehr gern.
Jule, ich bin ganz begeistert von den beiden Interviews. Unsere beiden Gäste haben aus ganz verschiedenen Blickwinkeln berichtet und für mich nehme ich mit, dass es sehr wichtig ist, sich zu kennen, seine eigenen Werte zu kennen und vor allem die Erwartungen an das eigene Leben bewusst zu machen. Dabei sollte man immer neugierig bleiben und natürlich auch proaktiv werden und auch ein bisschen mutig sein. Vielleicht ist es auch mal spannend, Sachen zu machen, wo man nicht weiß, was dann das Ende bringt. Und auch wenn es vielleicht nicht immer das erhoffte Ende ist, trotzdem kann man da sehr viele Dinge für sich selber mitnehmen. Und natürlich für Bewerbungen oder dann Vorstellungsgespräche, dass ich mich darauf sehr organisiert vorbereiten muss, dass ich mir die Organisation genau angucken sollte und dass meine Bewerbungsunterlagen auch sehr ordentlich aussehen sollten. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass ihr aus dieser heutigen Podcast-Folge viele gute Tipps mitnehmen konntet, vor allem, wenn euer berufliches Leben noch vor euch liegt. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an studienkompass@sdw.org. Ansonsten verlinken wir euch in den Shownotes auch noch ein paar Webseiten, auf denen ihr weitere Infos zu dem Thema Karriere und Berufseinstieg findet. Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.